Ihr seht hier ein 50-Pfennig-Stück. Vielleicht habt ihr so eins noch nie gesehen. Das ist schon recht alt, von 1920. Und das habe ich vor, ich habe mal früher so Münzen gesammelt, von daher kannte ich das schon. Also herrschende Prinzipien, darum geht es mir am Anfang. Herrschende Prinzipien. Wir leben mit herrschenden Prinzipien. Und es gibt so dieses alte 50-Pfennig-Stück von 1920, da trägt ein Prinzip an sich. Da ist nämlich ein Spruch drauf, nicht Deutsches Reich oder irgend sowas, sondern, könnt ihr es lesen, was da drauf steht? Schwierig in altdeutscher Schrift. Sich Regen bringt Segen. Sich Regen bringt Segen. Es gibt noch einen anderen Spruch, so ohne Fleiß kein Preis. Wahrscheinlich hat das vom Platz her nicht gereicht. Also sich Regen bringt Segen. Man wollte wohl das Volk animieren, auch etwas zu tun fürs Geld. Also es gibt viele Redensarten, die so in diese Richtung gehen. Das Fleiß, Arbeit und Leistung, das sind deutsche Tugenden. Dafür sind wir bekannt in aller Welt. Im Moment sind die Chinesen dabei, uns zu überholen. Aber im Grunde genommen bringt man überall in der Welt eigentlich Fleiß und Leistung mit den Deutschen in Verbindung. Eine Zeit lang sind wir davon abgekommen. Aber ich habe das Empfinden, es ist wieder im Kommen. Ganz verstärkt im Wirtschaftsleben. Denn anders scheint es wohl nicht zu funktionieren. Es muss ein Leistungsprinzip geben. So nennt man das, ein Leistungsprinzip. Und das kann man auf einen ganz kurzen Nenner bringen. Sich Regen bringt Segen. Und sich nicht Regen bringt eben keinen Segen. Oder anders gesagt, du kriegst, was du gibst. Wenn du nichts gibst, kriegst du auch nichts. Viele wenden dieses Leistungsprinzip in jedem Bereich des Lebens an. Es ist einfacher, ein Prinzip zu haben, das für alle Lebensbereiche gilt, als zu gucken, passt es jetzt auch oder müsste hier eigentlich etwas anderes gelten? Also denken wir mal an den Bereich Familie zum Beispiel. Na, wie ist es schlecht, wenn man überall das Leistungsprinzip anwendet? Auch da hat es seinen Platz. Natürlich, jeder soll mit anfassen. Aber wenn wir unsere Liebe zu unseren Kindern daran festmachen, wie viel sie leisten, das wäre ganz schlecht. Der christliche Glaube funktioniert nicht so.
Halleluja.
Amen. Das ist für viele irritierend. Andere sagen Halleluja. Auf dem Blatt steht als erste Bibelstelle: gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Gott und die Gnade. Gott ist ein Gott der Gnade. Gott ist ein Gott der Gnade. Was bedeutet dieser Ausdruck, ein Gott der Gnade? Das bedeutet doch wohl, dass Gott am liebsten gnädig ist. Also wenn er sich irgendeine Verfassung aussuchen würde, würde er sich am liebsten für die Gnade entscheiden. Wenn er auf uns guckt, wenn er uns begegnet, am liebsten würde er sich für die Gnade entscheiden. Er segnet die, die es nicht verdienen. Und das ist seine Natur, das ist sein Wesen. Und da darf man sich doch freuen drüber, dass das einmal einen Lebensbereich gibt, der nicht vom Leistungsprinzip beherrscht wird, sondern vom Gnadenprinzip, so möchte ich es nennen. Wir müssen uns klar machen, was Gnade eigentlich bedeutet. Christsein kann man nicht verstehen. Und wenn man sonst alles verstünde, aber Christsein könnte man nicht verstehen, wenn man nicht die Gnade verstanden hat. Man kann 1000 Bücher lesen. Man kann Theologie studieren. Aber wenn man die Gnade nicht verstanden hat, dann ist man noch weniger als am Anfang. Die Gnade ist die Mitte des Glaubens. Das Zentrum. Und je mehr klar ist, was Gnade ist, umso mehr werden wir in das Kraftfeld Gottes, in das Kraftfeld dieser Liebe Gottes hineingezogen. Je mehr wir verstehen, was Gnade ist, umso mehr kommt Friede und Freude in unser Leben hinein. Wir existieren, um Gott zu lieben. Dafür sind wir da auf der Welt. Kein Zufall, dass wir auf der Welt sind. Bei keinem. Wir sind da, um Gott zu lieben. Das ist das höchste Gebot. Und je mehr wir die Gnade verstehen, umso mehr wird diese Liebe wachsen und an Tiefe und an Wärme gewinnen. Da entsteht Dankbarkeit. Was ist Gnade? Dieser Sonntag trägt ja einen Namen, der Rainer hat es vorhin gesagt, den lateinischen Namen Misericordias Domini. Misericordias ist ein bisschen was anderes als Gnade, aber es sind so wie Zwillingsschwestern. Misericordias ist nämlich Barmherzigkeit. Misericordias, Barmherzigkeit ist ein bisschen anders. Barmherzigkeit ist, wenn Gott uns nicht gibt, was wir verdient haben. Wir haben Strafe verdient, wir haben eine Gardinenpredigt verdient. Und die Barmherzigkeit Gottes ist, dass er nicht zuschlägt. Gnade ist, wenn Gott uns gibt, was wir nicht verdient haben. Nämlich seinen Segen. Ja, bei Gott kommt der Segen nicht durch sich Regen, sondern der kommt aus der Gnade heraus. Anders als auf dem alten 50-Pfennig-Stück. Viele denken, sie wissen schon lange, was Gnade ist. Das ist kein gutes Thema für eine Predigt. Aber sie handeln so, als ob sie nicht wüssten, was Gnade ist. Sie leben so, als ob wir durch gute Werke gerecht werden. Als ob wir viele gute Sachen tun müssen, damit Gott dann gnädig auf uns sieht und zufrieden mit uns ist und uns lieb hat. Viele Christen tun so, als ob sie gut sein müssten, um Gott zu gefallen. Es ist eine ewige, ungewisse Jagd nach Anerkennung, ein mühsames Geschäft. Wer Gnade versteht, lernt die Freude kennen. Gnade befreit. Man kann 20 Jahre lang Christ sein und immer noch nicht durch die Gnade leben. Es folgt eine Predigtserie über das Thema Gnade. Und mein Ziel ist, dass wir die Gnade nicht nur verstehen vom Kopf her, sondern dass wir sie auch erfahren in dieser Zeit und dass wir dadurch froh werden. Für viele ist das, was jetzt kommt, ein Rückblick, bin ich mir vollkommen drüber im Klaren. Es ist klar, Gnade rettet. Aber die rettende Gnade ist das Fundament für das Verständnis von Gnade überhaupt. Und da kann man schlecht drauf verzichten, auf das Fundament. Neulich im Fernsehen haben sie gezeigt, ein Haus, das rekonstruiert werden sollte, weil Risse durch die Wand gingen. Eine Familie hatte das für wenig Geld gekauft und dachte, sie hätte das große losgezogen. Aber sie stellten dann fest, man hat beim Hausbau auf das Fundament verzichtet. Und das gab große Probleme. Also rettende Gnade ist das Fundament dafür. Heute 5 Gesichtspunkte rettender Gnade. Wie kann man sicher wissen, dass man in den Himmel kommt, wenn man stirbt? Und ich möchte mit euch gerne die Gnade durchbuchstabieren. Was ist Gnade? Gnade hat 5 Buchstaben, ganz einfach, G-N-A-D-E. So ist es auch auf dem Handzettel. Und zu jedem Buchstaben fällt uns, na klar, ein Begriff ein, was das Thema Gnade erklärt. Kommt ihr auch wahrscheinlich selber drauf. Ihr könnt ja mal probieren, so, ob ihr drauf kommt. Wenn ihr das so seht, das Erste, was würdet ihr sagen? Macht mal einen Vorschlag. G.
Gottes Gegenwart.
Gegenwart, sehr gut. Ist aber nicht gemeint.
Gerecht.
Gerecht auch, aber auch ist ganz nah bei. Lösung kommt. Gottes Geschenk an mich. Geschenk, ja, also der Begriff. Gnade ist Gottes Geschenk. Ein Geschenk. Und das Bibelwort dazu, und die Menschen werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das steht im Römerbrief im 3. Kapitel, Vers 24. Und ohne Verdienst müsste man sich praktisch anstreichen, dann Kringel drum machen. Das ist vollkommen gratis, umsonst zu haben. Nach der neuesten Erhebung glauben ja 50% der Deutschen nicht an Gott. Aber wenn man den Rest fragen würde, wie kann man in den Himmel kommen, dann würden wir eine Menge Antworten bekommen. Natürlich würde es auch solche geben, die sagen, es kommen sowieso alle in den Himmel. Das hört man ja oft bei Beerdigungen. Aber der Rest, Und das wird die überwiegende Zahl sein. Wer genügend gute Werke gesammelt hat, kommt in den Himmel. Also die guten Werke, die müssen schwerer wiegen als die schlechten Werke, die man gemacht hat. Also wenn die guten Werke überwiegen, dann ist gute Aussicht, man kommt rein. Das ist die islamische Ansicht, wie man in den Himmel kommt. Also mehr gute als schlechte Werke. Haben wir gar nicht gewusst, ne? Dass die islamische Kultur so weit schon fortgeschritten ist in unserem Land. Zur ersten Antwort komme ich noch, aber zur zweiten Antwort möchte ich sagen, Gott sagt, Gnade ist ohne Verdienst zu haben. Ohne Verdienst. Es ist ein Geschenk. Man kann es nicht erarbeiten und auch nicht erkaufen. Man könnte ja sagen, ja okay, das ist natürlich eine große Nummer, Gnade, aber so ein bisschen, so 50 Pfennig vielleicht oder ein Euro oder so. Aber dann wäre es kein Geschenk mehr. Selbst wenn ich die kleinste Summe dazu gebe, ist es kein Geschenk mehr. Dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Dann ist es schon wieder Verdienst. Das ist der Unterschied zwischen Christentum und den anderen Religionen. Christentum basiert auf Gnade. Natürlich ist jedes System anders. Es gibt diese oder jene Regel. Es gibt Rituale, die man hier erfüllen muss, da aber nicht. Aber es geht bei den Religionen immer nach dem Motto, tu. Du musst etwas tun. Beim Christentum geht es nach dem Motto, getan. Alles ist schon getan. Am Kreuz. Durch Jesus Christus. Er hat alles getan, was nötig war, um uns zu retten. Er hat den Preis voll bezahlt. Man kann nichts mehr dazu tun. Man muss auch nichts mehr dazu tun. Als Jesus starb, sagte er, es ist vollbracht. Andere Übersetzungsmöglichkeit, es ist bezahlt. Was ist bezahlt? Unsere Rettung. Gott sagt, hier ist es, völlig gratis. Wir können uns nicht selber retten. Wir können es nur annehmen. Es ist das größte Geschenk, das man uns je gemacht hat in unserem Leben. Es ist besser als die Abwrackprämie und das Elterngeld. Es ist Gottes Geschenk für mich. Nächste Sache, das N. Nur durch den Glauben erhältlich. Da werdet ihr jetzt nicht drauf gekommen. Okay, es hat auch ein bisschen Zeit gedauert, bis ich drauf gekommen bin. Ich habe kein Synonym für Glauben mit N am Anfang gefunden. Das ist das Problem gewesen. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Also hier müsste man das durch Glauben ganz dick anstreichen. Darum geht es hier in diesem Teil. Glaube ist der Schlüssel, der die Tür zum Himmel öffnet. Es ist ein Geschenk. Aber wie ist es bei Geschenken? Man kann es nicht verdienen, nur annehmen muss man es schon. Also wenn man ein Geschenk nicht annimmt, dann hat man nichts davon. Wenn der Besuch ein Geschenk mitgebracht hat und es bleibt irgendwo in der Ecke liegen, unausgepackt, was soll's? Hätte es auch sich sparen können. Ohne ein bewusstes Empfangen hat man nichts vom Geschenk. Glaube, was ist Glaube? Viele denken, ja, Glaube, das ist doch schon so eine Art Werk, etwas, was man tun muss. Muss man bestimmte Dinge alle glauben und irgendwie sehr intensiv emotional glauben? Nein. Was ist Glaube? Glaube ist eine Empfangshaltung. Ich bin in der Haltung eines Empfangenden. Ich muss nichts tun, ich muss nur empfangen. Nicht mehr. Kein gutes Werk. Glaube ist nichts, womit ich angeben könnte, damit sich nicht jemand rühme, hat der Paulus den Ephesern geschrieben. Also egal, wie dein Glaube aussieht, er ist niemals so, dass du damit angeben könntest. Gott bietet uns das größte Geschenk an, vollkommen gratis. Was soll man tun? Man kann es nur annehmen. Man kann nur dankbar sein dafür und staunen. Gnade kommt nicht automatisch, aber es kommt auch nicht verdient. Sie kommt durch ein Empfangen. Ich bin ein Empfangender. Das hat einen Haken. Ich muss zwar nichts leisten, aber ich muss mir natürlich klar machen, dass ich ein Bedürftiger bin. Also einer, der nicht bedürftig ist, der empfängt auch nichts. Das bedeutet, ich muss doch über meinen Schatten springen, den Schatten des Stolzes. Und zugeben, ja, ich brauche diese Gnade. Ich liebe dich, ich brauche dich, ich suche deine Nähe. So haben wir es vorhin im Lied ausgedrückt. Wir haben es schon für uns so gesagt und gesungen. Ich muss mir klar machen, ich kann mir allein nicht helfen, denn der, von dem das Geschenk kommt, der kann mir helfen. Glauben heißt sagen, Jesus, ich brauche dich. Wenn das ein Gebet deines Herzens ist, Jesus, ich brauche dich, dann glaubst du. Es ist für manchen viel schwerer, diesen Satz zu sagen, diese paar Worte, als der Versuch, sich den Himmel zu erstürmen und sich zu verdienen. Römer 4, Vers 16, da steht, deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden frei sei, aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, den Nachkommen Abrahams, die sind hier gemeint. Das ist das Gnadenprinzip im Gegensatz zum Leistungsprinzip. Leistungsprinzip ist, ich krieg, was mir zusteht. Und das Gnadenprinzip ist, ich krieg, was mir einer geben will. Und was ich im Bewusstsein meiner Unwürdigkeit erbeten habe. Das wird im Gleichnis vom verlorenen Sohn deutlich an den beiden Söhnen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon dieses Gleichnis kennt. Wenn ihr es nicht kennt, würde ich euch dringend empfehlen, das einmal nachzulesen in Lukas Evangelium Kapitel 15, die Verse 11 bis 32. Geht es um zwei Söhne. Und einer von den beiden Söhnen ist ja zu Hause geblieben. Und dann kommt der andere, der verlorene Sohn, wieder und der bittet darum, wieder aufgenommen zu werden. Und der Vater feiert ein Fest mit ihm. Und der andere, anstatt dass er sich freut, ärgert sich darüber. Der zu Hause gebliebene Sohn sagt zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Das ist ein Vorwurf. Also was hat der gemacht? Der hat verdient, der hat gearbeitet und geackert, nur hat eins nicht, er hat nicht geglaubt, er hat nicht seine Bedürftigkeit angemeldet. Er hat nicht gesagt, Vater, ich würde gern mit meinen Freunden ein kleines Fest feiern, darf ich? Das hat er nie gemacht. Er hat gedacht, nur wenn ich jetzt was verdiene, dann wird sich schon so ein Fest irgendwie ereignen. Der Vater antwortet ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Es war alles seins. Er hatte nur nichts davon. Er hatte es nicht empfangen. Das war die Wurzel der Bitterkeit bei ihm. Er hatte gedacht, dass seine Leistungen allein es bringen würden. Das Empfangen, der Glaube bringt es. Also Gottes Gnade wird durch Glauben empfangen. Nächster Punkt. A. Keine Idee. Ne, ihr guckt euch an, ratlos. Ah, das war gut. Das hätte auch hier stehen können. Allen offenstehend. Allen offenstehend. Ist doch zu sehen, ne? Ja, okay. Egal, wo wir herkommen, egal, zu welcher Schicht wir gehören, egal, was wir auf dem Kerbholz haben und wenn wir schon einen Mord begangen hätten. Vielleicht hat unter uns jemand einen Mord begangen, weiß ich nicht. Es gibt so geheime Geschichten, die man nicht kennt. Egal, in welche Sackgasse wir uns in unserem Leben hinein manövriert haben, nichts ist so verfahren, dass Gottes Gnade nicht voll seine Wirkung bei uns entfalten könnte. Auch wenn wir gar nicht religiös sind oder vollkommen anders religiös, aus einem anderen Stall kommen. Nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Denn er ist unser aller Vater. Römer 4. Glauben kann jeder. Jesus, ich brauche dich. Mit dem Herzen sagen, kann jeder. Wer sind denn die unter dem Gesetz? Das sind die Juden. Ein auserwähltes Volk. Eines der kleineren Völker auf der Erde, aber Gottes auserwähltes Volk. Aha, auserwählt, ja gut, dann gibt es doch irgendwie eine Vorauswahl und nicht alle können. Was heißt das, auserwählt? Liebt Gott dieses Volk mehr als den Rest der Menschheit? Sind sie etwas Besonderes? Sie sind auserwählt. Sie sind zu einem bestimmten Zweck auserwählt. Gott sagt zu Abraham, du sollst ein Segen sein. Nicht nur für deine Nachkommen, sondern du sollst gesegnet sein, weil in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf der Erde. Inklusive der Deutschen und Italiener und Engländer und was wir sonst noch, Amerikaner war auch unter uns, alle Völker. Die Juden sind die Wurzel, die die Gemeinde aus allen Völkern trägt. Die Gnade ist für alle Völker. Wir sind zu einem Zweck auserwählt, auch als Christen, als Gemeinde. Wir haben Segen empfangen, die Gnade, und wir sollen sie weiterreichen. Das, was ich jetzt gerade versuche zu tun, hier auf der Kanzel. Jeden, der bereit ist, ihn im Glauben zu empfangen. Denn wer auch immer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Das steht in Römer 10, Vers 13, das steht aber auch in Joel 3, Vers 5. Ich glaube, es steht an drei Stellen in der Bibel, dieser Satz. Wenn der drei Stellen steht, dann muss da was dran sein. Also ist sowieso was dran, auch wenn es nur eine Aussage ist in der Bibel. Aber dreimal, das ist schon was Besonderes. Wer auch immer. Der Himmel hat keine Zuwanderungsquoten. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet. Jeder, der die Gnade im Glauben annimmt. Eine Kinderkrankheit des Glaubens nennt sich ja Gesetzlichkeit. Das ist so eine Phase, in der fast jeder irgendwann einmal hineingerät, wenn er zum Glauben kommt. Die Gesetzlichkeit, die bedeutet, obwohl ich weiß, dass alles Gnade ist, dass es pure Barmherzigkeit Gottes ist, versuche ich doch den Weg in den Himmel mir so ein bisschen zu verdienen, weil ich habe so das Gefühl, das kann doch nicht alles sein. Als ob es irgendetwas an unserem Leben gibt, das gut genug ist, Gottes Gnade anzunehmen. Es gibt aber nichts. Der Himmel ist vollkommen. Da passen wir nicht rein, so wie wir sind. Wir brauchen Gottes Gnade. Gut, D. Da kommt ihr wieder nicht drauf. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Haha, das ist auch schön. Gut, also wir können mehreres hier einführen beim D. Sehr gut. Durch den gekreuzigten Christus gekommen. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Johannes 1, Vers 17 in dem Vorwort im Johannesevangelium. Warum nur durch Jesus und nicht durch jemand anders? Es gibt ja einen Haufen Propheten in der Bibel, es gibt Religionsstifter, Philosophen, es gibt einen Mahatma Gandhi zum Beispiel oder Martin Luther King oder was dergleichen mehr. Warum? Weil er als einziger den Preis für die Rettung bezahlt hat. Das kann keiner sonst. Gnade ist umsonst, aber täuschen wir uns nicht, sie ist nicht billig. Sie kostete Jesus ganz viel. Sie kostete ihm das Leben. Anders ausgedrückt, er hat für unsere Schuld bezahlt. Um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Und Jesus Christus hier dreimal unterstreichen, darauf kommt es an. Römer 5, 15b. Jemand, der Gottes Gnade im Glauben angenommen hat, trägt eine Bezeichnung in der Bibel. Es gibt in der Bibel einen seltsamen Ausdruck, der sehr häufig vorkommt, den wir aber selten gebrauchen unter uns. Wie so ein Fachausdruck. In Christus. Wenn ihr mal so speziell in den Briefen guckt, die Briefe im Neuen Testament, so von Römer bis Judas oder Jakobus, ganz oft kommt der Ausdruck in Christus als Bezeichnung für die Christen. Was bedeutet das? Ich möchte es mal erklären. Ihr seht hier eine Karte. Diese Karte soll nicht symbolisieren. Und ihr seht hier ein Buch, das ist die Bibel zufällig, könnte auch ein anderes Buch sein. Dieses Buch symbolisiert Jesus. In meinem Leben gibt es vieles, was mich vom Himmel ausschließt. Es gibt vieles, was dagegen spricht, dass ich in den Himmel komme. Also ich komme nicht rein. Als Karte komme ich so nicht rein, wird abgefangen, so wie ein Brief, der zu schwer ist, und die Marke, der Wert auf der Marke zu klein ist, abgefangen wird von der Post, wird nicht ausgeliefert oder nur, wenn man dann Gebühr bezahlt. Also geht nicht rein. Schande ist in meinem Leben, keine Chance reinzukommen. Jesus nimmt mein Leben, alles inklusive, alles, was hier draufsteht auf dieser Karte, viele hässliche Sachen. Wenn ich Jesus anspreche, Jesus, ich öffne mein Leben für dich und ich nehme dein Geschenk, die Rettung an. Dann nimmt Gott mich und ich werde eingefügt in Christus. In Christus. In Christus. Sieht jemand die Karte noch? Die ist weg, stimmt's? Die ist noch da. Aber sie ist nicht sichtbar. Wenn ich in Christus bin, was sieht Gott, wenn er auf mich schaut? Er sieht Christus. Das ist Gnade. Das tut die Gnade. Die Gnade schneidet mich aus meinen bisherigen Bezügen. Also wie wenn ich mit meinem Computer arbeite, ausschneiden, gibt eine Funktion. Tut mich in die Zwischenablage und fügt mich ein in Christus. Fügt mich ein in Christus. Das bedeutet es, wenn die Bibel davon spricht, dass jemand in Christus ist. Das tut die Gnade. Also von Gnade kann man ja auch in ganz anderen Bezügen sprechen. Viele von euch, von den Jugendlichen, haben jetzt gerade Prüfungen. Es ist Prüfungszeit. Und dann ist man froh, wenn man einen Prüfer gefunden hat, der gnädig ist. Dann bedeutet Gnade, der guckt nicht so genau hin. Der gibt einem, was wir nicht verdienen. Eine bessere Zensur, als wir eigentlich hätten haben sollen. Aber die Gnade Gottes, die ist so, dass sie uns ausschneidet aus den bisherigen Bezügen und uns in Christus einfügt. Das ist Gnade Gottes vom Wesen her. Alles, was ihr sehen könnt von mir, wenn ich in Christus bin, ist Christus. Das ist die gute Nachricht. Deswegen schreibt Paulus dann an seine ganz schwierigen Freunde in Galatien, die gesetzlich geworden waren: Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Wenn wir auch anders in den Himmel kämen, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, dann wäre Jesus sicher nicht gestorben am Kreuz. Dann wäre er vielleicht heimgeholt worden auf einem anderen Weg, wie auch immer. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, in den Himmel zu kommen, dann hätte Gott es niemals zugelassen, dass sein Sohn so erbärmlich und jämmerlich am Kreuz stirbt. Es gibt aber keinen anderen Weg. Entweder wir kommen in Christus in den Himmel oder gar nicht. Vollkommen gratis. Es muss im Glauben angenommen werden und es kommt durch den gekreuzigten Christus. Nur durch den gekreuzigten Christus. Jetzt dürft ihr wieder raten. Erlösung war super. Und? Ewiges Leben, das ist es, ganz genau. Ewig während. Denn der Sünde sollt, also die Bezahlung, das, was halt so tariflich vereinbart ist, sozusagen, der Sünde sollt ist der Tod. Die Gabe Gottes, also das Geschenk Gottes, nichts mit Tarif, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, Vers 23. Eine der Worte aus dem Römerbrief, die man unbedingt auswendig kennen sollte. Gottes Gnade ist ein bleibendes Geschenk. Anders als Abwrackprämie und Elterngeld. Ewiges Leben. Wie ist der Himmel? Das kann keiner wissen. Das kann man sich auch kaum vorstellen. Die Bibel gibt ein paar Andeutungen und Hinweise. Sie ist sicherlich ein Ort des Wiedersehens. Wenn wir jetzt an Klaus Seifer denken, wir werden ihn wiedersehen. Sie ist ein Ort der Belohnung für den Dienst der Liebe. Sie ist ein Ort, wo wir neue Aufgaben anvertraut bekommen, größere und bessere Aufgaben, die uns erfüllen werden, Aufgaben, die vollkommen frei sein werden von Stress und von Druck. Und sie ist ein Ort der Freiheit vom Schmerz, Freiheit vom Leiden, Freiheit von der Traurigkeit, vom Altern, von der Einsamkeit. Auch das haben wir vorhin im Lied ausgedrückt. Ehre sei dem Vater. Kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei wird mehr sein. Es ist toll da. Das Einzige ist, wir wollen nicht gerne sterben. aber wir würden gerne hin. Ich will auch gerne hin. Und es ist ein obendrein ein Geschenk Gottes. Der einzige Haken bei der Sache ist, wir müssen es annehmen. Tatsächlich. Man kommt dann nicht so allmählich irgendwie wie auf so einer gleitenden Bahn hinein. Ein Geschenk muss man annehmen, sonst ist es wertlos. Kann ich überhaupt so zu Gott kommen, wie ich bin? Erwartet er mich nicht an der Himmelstür mit einer Gardinenpredigt? Hat er sich das nicht alles irgendwo heimlich notiert, was ich gemacht habe in meinem Leben, was ich gesagt habe, was ich gedacht habe, auch was ich im Verborgenen getan habe? Und hält mir das dann vor? Jesus sagt einfach, komm zu mir. In der Bibel steht eine Geschichte, die sehr zu Herzen geht, die Geschichte einer Ehebrecherin. Und das Peinliche, das Unausdenkliche, was passiert ist in ihrem Leben, sie ist auf frischer Tat erwischt worden. Ist das nicht schrecklich? Man brachte sie zu Jesus. Und ungefähr so wurde ihm gesagt, nun sag du was dazu. Die unausgesprochene Frage war, was sagst du zu dieser Frau, die alles, was heilig ist, in den Schmutz getreten hat? Und was macht Jesus? Er verteidigt ihre Würde. Er nimmt sie in Schutz. Und er sagt zu denen, die sie gebracht haben, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und wisst ihr, was passiert ist? Einer nach dem anderen ist weggegangen. Und da war am Schluss nur noch Jesus mit der Frau allein da. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie, Frau, wo sind Sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Aber tu diese Sünde nicht mehr. Das war alles. Keine Gardinenpredigt. Jesus sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Dazu ist er gekommen. Die Bibel sagt sogar, darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei. Er wartet auf den Moment, wo wir sagen, ja, Herr, ich brauche das. Er wartet auf diesen Moment, wie der Gottesdienstbesucher auf das Amen. Gott brennt darauf, gnädig zu sein. Er wird das so gerne. Es ist seine Natur. Er wartet darauf, dass wir die Gnade annehmen. Gottes Gnade ist jetzt hier, in diesem Raum. Sie ist da. Sie liegt bereit. Es ist kein Zufall, dass ihr hier seid, wenn ihr diese Gnade noch gar nicht angenommen habt. Dann ist das kein Zufall. Dann sollt ihr wohl diese Gnade haben. Wenn ihr seine Gnade noch nie empfangen habt, worauf wolltet ihr eigentlich noch warten? Warum dann nicht jetzt? Ich möchte ein Angebot machen, ein Gebet des Glaubens jetzt zu beten. Gemeinsam mit all denen, die Gottes Gnade jetzt annehmen möchte. Ich mache das nicht sehr häufig, aber ich denke, das ist gut, nicht nur eine Sache zu hören, zu denken, ja, es ist gut zu hören, sondern es muss eine Veränderung im Leben geschehen. Und es kann jetzt geschehen. Und ich möchte jetzt dieses Angebot machen. Wer möchte, kann dieses Gebet jetzt mit mir mitsprechen. Lieber Gott und Vater, mir ist klar geworden, dass ich nie genug, gut genug sein kann, um einen Platz im Himmel zu verdienen. Mir ist klar geworden, dass deine Gnade für mich die einzige Chance jetzt ist. Vergib mir, dass ich gedacht habe, ich kann genug sein, gut genug sein. Vergib mir, dass ich stolz gewesen bin. Danke, dass du mir geben willst, was ich brauche, statt das, was ich verdiene. Danke für die Vergebung. Ich bitte dich heute darum. Jesus, danke, dass du am Kreuz für alle meine Schuld bezahlt hast. Im Glauben nehme ich deine Gnade jetzt an. Amen. Und herzlichen Glückwunsch.